Wenn ich lese, dass der Höcke sagt, diese Inklusion muss beendet werden, weil die Behinderten hindern die normal begabten Deutschen daran, dann erinnert mich das ganz stark an die Nazi-Propaganda über Behinderte, die unnützen Esser.
Das ist die Übernahme dieser Propaganda gewesen. Also da kann man ja, brauchen wir, glaube ich, hier wir drei nicht drüber zu zweifeln.
Das ist aber ich will nur sagen, deshalb ist meine Wut nicht historisch, sondern die ist aktuell.
Also die Grundhaltung, ich kann das so einfach sagen, war, was der SSK da macht, ist super, weil es den politischen Druck auf Veränderung erhöht. Insofern waren das aus Kuhlkamps Sicht Verbündete. Mhm. Das war natürlich nicht super, wenn sich das auf ihn persönlich gegen ihn persönlich richtete. Dann tut das weh. Mhm. So einfach eigentlich. Ja,
Hallo und guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Heute kann ich und freue ich mich, euch präsentieren zu können, ein Gespräch, was ich bereits im Juli letzten Jahres geführt habe, mit zwei harten Kontrahenten, die beide für die Reformpsychiatrie in den 70er und 80er Jahren gekämpft haben. Der eine, Lothar Gothe, bei der Sozialistischen Selbsthilfe Köln, der die Missstände in der damaligen Klinik Brauweiler maßgeblich aufgedeckt hat und auch andere Missstände in den anderen rheinischen Kliniken gnadenlos aufgedeckt haben. Und auf der anderen Seite den späteren Nachfolger von Kaspar Kuhlenkampf im Landschaftsverband Rheinland, Rainer Kuckler, war ab 1972 bis 1980 Referatsleiter in der Gesundheitsabteilung des Landschaftsverbands Rheinland. Dieses Dezernat war maßgeblich daran beteiligt, die Reform innerhalb der rheinischen psychiatrischen Kliniken umzusetzen, was aber einen großen Einfluss auf die gesamte Psychiatriereform in der Bundesrepublik Deutschland hatte. Rainer Kuckler und Lothar Gothe sind heute ältere Herren und sie haben seit einigen Jahren, nachdem diese harten Auseinandersetzungen schon lange, lange vorbei waren, wieder begonnen, miteinander in Kontakt zu treten. Mittlerweile geschieht das regelmäßig und sie ordnen für sich und auch gemeinsam diese harte Auseinandersetzung um die Reform, für die Reform der Psychiatrie in den 70er, 80er Jahren ein. Freundlicherweise haben sie das auch mit mir zusammen in diesem Podcast gemacht und ich freue mich eben deshalb besonders, heute dieses Gespräch hier veröffentlichen zu dürfen. Nochmal vielen Dank und ich war dafür auch wieder unterwegs, wieder mal im Oberbergischen Land. Dort betreibt Lothar Gothe heute noch einen Selbstversorgungsbauernhof, den sogenannten Subsistenzbauernhof. Ich möchte jetzt aber auch schon auf den heute sehr besonderen Musikbeitrag von Bernd Nickbur im Anschluss an dieses Gespräch hinweisen. Es ist ein Live-Mitschnitt einer Performance von Manos Zangrias aus dem Columba-Museum in Köln. Für das Gespräch zwischen Lothar Gothe und Rainer Kuckler wünsche ich gute Unterhaltung.
Der Wachsaal ist mal wieder unterwegs. Und zwar sind wir im Oberbergischen. Zu Gast ist hier bei uns im Wachsaal einmal hier Lothar Gothe und es sitzt Rainer Kuckler hier.
Sie studierten Volkswirtschaft, Soziologie und Sozialpsychologie und waren von 1968 bis 1971 Mitarbeiter in soziologischen Forschungsprojekten im Landeskrankenhaus Düsseldorf. Und so ab 1972 waren Sie Referent und auch dann Referatsleiter der Gesundheitsabteilung des Landschaftsverbands Rheinland. Von 1980 bis 1983 waren Sie zuständig für Psychiatrie im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. 1983 kehrten Sie dann eben zum LVR zurück und Sie waren bis 2007 Landesrat für Gesundheit. Sie waren der Nachfolger von Kaspar Kulenkampff. Von 1989 bis 2005 waren Sie Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer Krankenhäuser.
Es gibt heute sozusagen zwei Ebenen für dieses Gespräch. Wir reden natürlich über Psychiatrie und wie sie war und anlässlich jetzt der Enquete in diesem Jahr 50 Jahre Psychiatrie, Anlass genug. Aber auf der anderen Seite sitze ich ja hier mit zwei Menschen an einem Tisch, die in den wilden Zeiten, in den 70er Jahren, auf der einen Seite die sozialistische Selbsthilfe Köln, Lothar Gothe, und auf der anderen Seite eben Landesverband Rheinland, Rainer Kukler, sich schon heftige Auseinandersetzungen.
Das kann man schon so sagen, glaube ich. Ne?
Und das ist sozusagen die zweite Ebene eigentlich unseres heutigen Gesprächs, dass Sie ihr ja irgendwann dann auch wieder zueinander gefunden habt und über das, was war, ins Gespräch gekommen seid. Darüber würde ich gleich noch mal ein bisschen mehr erfahren wollen. Deshalb mal so meine erste Frage, gibt es noch Erinnerungen daran, wie ihr, sie sich erstmalig begegnet sind?
Wir beide?
Ja.
Weiß ich jetzt nicht.
Also ich wüsste auch nicht von einer persönlichen Begegnung zu reden. Ich kannte natürlich Lothar Gothe.
Ja, ja.
Und zwar aus eigentlich schon über Kulenkampff, ne, weil wir viel über euch gesprochen haben, ist doch klar. Ja, ja. Ne, der Anfang war eher so, da war noch, als ihr in der Jugendhilfe vor allen Dingen aktiv wart. Hm. Da hattet ihr ja viele Auseinandersetzungen mit dem Körner, dem Kölner Jugendhilfe-Dezernent.
Ja, ich kenne den
Körner. Und der Körner war wiederum in der Landschaftsversammlung und der Kulenkampff und der Körner, die waren befreundet. Und aus den Gesprächen kannte ich schon immer den SSK. Mhm. Da wart ihr noch gar nicht so ganz in der Psychiatrie zugange, sondern habt euch da mit der Stadt Köln noch sehr stark auseinandergesetzt.
Und mit dem LVR wegen der Heimerziehung.
Und mit dem LVR auch. Aber das war dann eher mit der Jugendhilfe-Schiene da beim LVR. Und von daher war mir der Name SSK und Lothar Gothe als Chefideologe des SSK, so kam das immer rüber, jetzt war mir da schon eigentlich früh
bezeichnet. Jetzt wären wir eine kommunistische Partei gewesen. In der Sowjetunion hätte ich in der Psychiatrie gesessen.
Möglich, ja.
Aber das waren so die Anfänge.
Dass man da also mal kannte, halt den SSK und Lothar Gothe. Und ich weiß aber nicht, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben oder gesprochen hat. Also das geht sehr weit zurück.
Aber man muss ja nochmal sagen, diese Auseinandersetzung über die Heimsituation, die war ja auch Anfang der 70er oder sogar Ende der
70er. Ja, 1970 haben wir der Günther Wallraff bei uns in Saaljahre in der Kommune einen Film gedreht mit fünf abgehauenen Jugendlichen aus dem Don Bosco-Heim. Die haben schon alles erzählt. Missbrauch durch einen Heimleiter, Zwangsarbeit, Prügel. Also ich sage ja, das wollten wir erst gar nicht glauben, weil wir dachten, die Strichjungen, die erzählen uns Kamine. Ne? Und dann haben wir ja unsere Demonstrationstechniken von der Uni mal gegen das Don Bosco-Heim gerichtet und das ist auch dabei über den Jordan gegangen. Und so fing das an. 1970.
Ja. Und ich habe ja selbst, das will ich jetzt gar nicht groß ausdehnen, selbst in der LVR-Psychiatrie-Klinik, in der LVR-Klinik Düren gearbeitet, damals meine Ausbildung gemacht als Krankenpfleger. Und ich habe ja da auch noch, und das war ja schon 75, da gab es schon einige Veränderungen in der Psychiatrie, da habe ich aber immer noch ziemlich fürchterliche Szenen so gesehen, von denen ich heute noch mich, an die ich mich noch gut erinnere. Meine Frage ist jetzt aber, wie war das denn eigentlich in der Verwaltung oder im LVR? Man wusste ja um diese Situation, denn das war ja die Triebfeder, um auch Reformen in Gang zu bringen. Aber war das so im Einzelnen innerhalb der LVR-Verwaltung denn bekannt oder bewusst, wie die Situation da vor Ort war? Hat man darüber gesprochen?
Ja, ich kann nicht für die ganze Verwaltung sprechen. Klar, ich kann nur für mich selber sprechen. Und da muss ich sagen, ich kannte das ja noch von viel früher. Ich habe 1964 als Krankenpfleger Praktikant in Süchteln gearbeitet. Aha. Und was ich da erlebt habe, da könnte ich die Abende mitfüllen. Und habe da also wirklich die ganze Brutalität der alten Anstalt erlebt. Selber. Und weiß, wie mal kaputt man abends war, wenn man dann mal von der Station kam und dann ins Bett fiel. Ne? Mhm. Also das war an Unmenschlichkeit.
Da war jetzt welche Zeit?
64. So, und dann bin ich, dann war ich hinterher im Studium da am Soziologischen Seminar in Köln. Und da hieß es, irgendwann der Kuhlenkampf in Düsseldorf braucht für Forschungsprojekte Soziologen. Hat sich da an das Institut gewendet vom René König. Und da habe ich gesagt, da gehe ich hin.
Dann war das eigentlich neu, dass da mal ein Soziologe
in die Psychiatrie kam? Absolut. Der Vorgänger von Kuhlenkampf war ja Panse.
Ja, das weiß ich. Da müssen wir
Panse,
noch drüber reden.
Panse hat bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Elektronenmikroskop, weiß ich noch, beantragt, um eben an geistig Behinderten zu forschen. Und da hat der Kuhlenkampf gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Und hat diesen Antrag umgepolt und hat gesagt, ich will in Richtung so dieser ganzen sozialwissenschaftlichen Studien in den angelsächsischen Ländern. Es gab ja einige in USA und England, ne?
Ja.
Berühmte Leute auch. Und da will ich auch jetzt hier in Düsseldorf was machen. Und dann hat er sich da Soziologen rangeholt. Und da war ich mit in dieser Truppe. Und dann haben wir da Psychiatrieatlas der Stadt gemacht und also Zeugs, um mal zu gucken, wie weit das sozusagen gesellschaftlich verteilt ist und schichtspezifisch verteilt ist, psychische Erkrankungen und so weiter. Und ich hatte gesagt, für mich ist das eine Riesenchance, dieses Trauma von 1964, weil was ich da erlebt habe als ganz junger Kerl, das hat mich ja tief beeindruckt, um es mal milde zu sagen, dieses Trauma ein Stück aufzuarbeiten. Ne? Und habe dann da bei Kuhlenkampf ja auch dann praktisch eine Studie über das Pflegepersonal gemacht und damit auch meine Diplomarbeit gemacht und so. Und dann sagte eines Tages der Kuhlenkampf, ich gehe nach Köln, weil wenn man etwas bewegen will in der Psychiatrie, dann muss man in die Machtzentrale gehen.
Ja, ne? Und hat dann, nachher noch.
Und, ja, und er hat dann eben da seinen hochdotierten Posten als Klinikchef und als Ordinarius da aufgegeben, ist nach Köln gegangen, ist Landesrat gegangen. Und da hat er mich gefragt, gehst du mit? Und da habe ich ihm gesagt, als Soziologe in der Behörde, das wäre doch wohl ein Scherz. Und dann hat er gesagt, nein, komm doch mal für ein Jahr mit, dann machen wir einen Psychiatrieplan zur Reform im Rheinland. Und danach können wir ja weiter gucken. So bin ich da bei Kuhlenkampf gelandet. Und bin dann ab 71 dann Examen gemacht, war von 68 bis 71 in der Klinik Grafenberg mit ihm zusammen. Dann 71 habe ich Examen gemacht, 72 dann direkt zu Beginn habe ich sofort in Köln bei ihm angefangen. Wir waren ja in der Verwaltung absolute Exoten.
Ja.
Kuhlenkampf genauso und ich auch. Und das Planungsreferat, was ich dann leiten durfte, 9 Jahre lang, das war eine ziemlich wilde Truppe. Also wir haben uns nicht als Verwaltung verstanden, sondern eher als Kuhlenkampfs anti-autoritärer Planungsladen. Und insofern kann ich da schlecht für die Verwaltung sprechen.
Ja, ich verstehe.
Da gab es natürlich auch engagierte Leute, aber die Mehrheit damals, die Kuhlenkampf gewählt hatte, war eine sozialliberale Mehrheit, auch sehr reformwillig war. Und das also sehr gestützt hat, zu sagen, wir machen jetzt eine vernünftige Reformplanung fürs Rheinland, weil so kann es nicht weitergehen. Mhm. Also die Politik war durchaus bereit, Dinge zu verändern. Der Vorgänger von Kuhlenkampf war ja der Hans-Werner Müller, der war CDU-Mann, ja. Und die haben ja eben außer ein paar Neubauten nichts gemacht. Und insofern war das ein richtiger Bruch in der ganzen Entwicklung, der Wechsel von Hans-Werner Müller zu Kuhlenkampf. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, also sowohl Kuhlenkampf hat ja auch die Verhältnisse der Großanstalt da am eigenen Leib erlebt in Düsseldorf. Ne? Der hat ja da in der Klinik gewohnt. Der kam ja von der Universität in Frankfurt Und er hatte da schon im Rahmen der Großstadtpsychiatrie durchaus mitgekriegt, also viel mehr als nur die universitäre Psychiatrie, sondern die haben ja für die Stadt Frankfurt da richtig die harte Psychiatrie mitbekommen. Und er hat da ja sehr früh angefangen, war einer praktisch der Erste in Deutschland mit einer Tagesklinik, mit einem Übergangsheim und all diesen Dingen, zusammen mit Gregor Bosch. Ne? Und der kam also von daher nach Grafenberg mit dem dezidierten Willen, die Klinik aufzumischen. Und das ist ihm sehr gelungen. Er hat sich gegen die alten Medizinaldirektoren da in Grafenberg verbündet mit den jungen Ärzten. Und dann ging da die Post ab. Aber wie immer entsteht dann natürlich erstmal Chaos. So, und deswegen war der, als er dann Landesrat wurde in Köln, hatte er natürlich die ganzen Kollegen oder fast alle Kollegen der Anstaltsleiter gegen sich, ne? Weil die sagten, also der will jetzt alles anders machen. Und so Anstaltsdirektoren von Bettburgau oder Süchteln waren natürlich dezidierte Gegner, ne? Und so war das halt auch in der Verwaltung. Da gab es auch Leute, die sagten, das ist alles so neumodischer Kram, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also insofern war das, kann man von einer einheitlichen Haltung da sicherlich nicht sprechen, sondern das war eben eine Situation, wo Kuhlenkampf auch genötigt war, sehr klar die Situation zu skandalisieren, damit da politischer Druck entsteht, was zu verändern.
Und es war ja auch so zu der Zeit, ich habe jetzt im Rahmen dieser Enquete-Sache da hier 50 Jahre mir auch nochmal die Bundestagsdebatten angehört, auch von war ja schon 1970, hat ja praktisch der Reformprozess angefangen oder diese Enquete. Und das war ja sehr, sehr spannend zu hören, wie parteiübergreifend eigentlich die Einschätzung war, da muss was geschehen. Ne? So wie Sie das jetzt auch fürs Rheinland sagen.
Ja, das war ja auch in der Öffentlichkeit, da so Sachen wie Veröffentlichungen wie von Frank Fischer das Buch Irre klagen an und Krankenhäuser und so weiter. Also es gab in der öffentlichen Diskussion in der nach 68er Zeit schon durchaus ein Bewusstsein, dass die Psychiatrie so das letzte Drecksloch gesellschaftlicher Art ist. Ne?
Aber man muss sich ja schon, das frage ich jetzt nochmal Sie, Herr Kuckler, ja schon in so einer, wie Sie sagten, man war Exot innerhalb dieser Verwaltungsstruktur da, aber man muss ja schon auch, es muss ja auch schon schwierig sein, solche Verhältnisse umwandeln zu wollen, die Psychiatrie meine ich jetzt, und trotzdem aber ja Teil dieser Verwaltung, dieses ganzen Apparates auch zu sein, in dem man eben beim Landschaftsverband arbeitet. Also finde ich heute so spannend, dass innerhalb der Verwaltung der alten Psychiatrie ja auch jetzt so langsam eben so eine Keimzelle für neue, also für Reformpsychiatrie entstanden ist. Das stelle ich mir schon auch nicht leicht vor, da so ein Standing, sage ich jetzt mal, innerhalb dann einer Verwaltungsstruktur zu haben, oder wie war das?
Ja, sicher. Klar, ne? Insofern hatte der Kuhlenkampf das unglaublich schwer. Der hatte erstens, man muss sich ja vorstellen, die Meinungsbildung entsteht ja in Gremien. Ne? Dann sitzt du in politischen Gremien, wo da war das Glück, dass zumindest die sozialliberale Seite durchaus bereit war zu reformen. Ne, aber da ein gewaltiger Widerstand von anderen kam. Ne, und dann sitzt du in der Direktorenkonferenz, ne, der Kliniken, und da drei Viertel von denen sitzen da muffend rum und sagen, ich gehe zum Rechtsanwalt, wenn ihr das macht. Das ist natürlich eine schwierige Situation, und dann deswegen hat Kuhlenkampf ja mal gesagt, ich bin nicht frei. Ne? Klar, weil der eingebunden war in solche Strukturen.
Und der natürlich hat gesagt, ich wäre frei, das fand ich völlig
frei. Ja, klar, weil du nicht in solchen Strukturen bist. Ne?
Ja, ich mit den abgewetzten Jeans wie die ärmsten Säcke von Köln. Und da ist dieser Mensch und sagt mir in der Komödienstraße, nachdem wir da die Kunstaktion gestört haben, wenn ich ihn auffordere, sagen, er hat doch nichts zu verlieren, er hat das Standing international, er könnte doch den ganzen Dreck an die Öffentlichkeit bringen mit den Akten. Und dann steht der da, der war erschüttert, und dann sagt er zu mir, ja, Sie sind ein freier Mann, dann denke ich, der ist bescheuert. Der hatte doch nichts zu verlieren. Die ist doch heute noch nicht die Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet, immer noch nicht. Beim Klauser habe ich zuletzt ganz alleine 40 Jahre gebraucht, bis dieser schwerst belastete Nazi, bis man sich die Uni Düsseldorf und distanzieren muss. Ich habe immer gesagt, wenn die sagen, in diesem Land kannst du nichts verändern, so ein Quatsch, du brauchst ein bisschen Geduld. Nach 40 Jahren schon funktionierte. Was willst du denn noch mehr?
Das ist aber doch ganz simpel. Im politischen Alltagsgeschäft brauchst du Mehrheiten. So einfach.
Ja.
So, um Mehrheiten zu kriegen, brauchst du Verbündete. Wenn du alle vor den Kopf haust, hast du keine Verbündete mehr. Das machst du zweimal, dann bist du out.
Ich glaube aber, ihr beide hattet sowieso nicht besonders viel Verbündete unter den...
Doch, so die Leute wie Köster, ja, die sozialpsychiatrisch orientierten gab es ja auch.
Ja.
Köster, Veltin und andere. Lauber in Grenzen.
Ja, dann war der Köster.
Und Lauber war immerhin dann gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion
Aber du hast in doch Düsseldorf, ne? Sortieren meiner Unterlagen, aber hast du das gefunden, weil ich die Broschüre verloren habe. Die Tonbandabschrift von der Pressekonferenz von Kuhn.
Ja, ich weiß.
Kannst du dich erinnern?
Ja, ich weiß. Hast du die sogar mit?
Hast du das mit?
Ja.
Alter.
Was ist das? Das war so eine Presse?
Das war nach wieder einem Skandal, den wir aufgedeckt haben. Und dann machten die eine Pressekonferenz der Landschaftsverband. Mhm. Da waren die aber schon schwer öffentlich in der Defensive, Spiegel und Stern. Mhm. Und ich bin immer mit dem Presseausweis vom Kölner Volksblatt hingegangen und habe den coolen Kampf gesagt, so, jetzt hat er Reformen gemacht, nochmal Reformen gemacht.
Nee.
Und jetzt kommt wieder ein Skandal, hab da neue Gebäude gemacht und alles und immer noch genau dieselben Menschenrechtsverletzungen. Und da war der wirklich fertig. Und
ja, aber du kannst doch den humanen Umgang mit Menschen nicht dekretieren.
Ja,
aber kannst du nur versuchen zu überzeugen.
Das weiß ich ja.
Und er hat gesagt, ja, das ist die Schwierigkeit, wenn sie
könnte er sagen, wie man ihn hat scheitern lassen. Wer kann ihn denn scheitern lassen?
Aber ja, die haben ihn auch weiter ins Messer laufen lassen.
Ja, das glaube ich schon. Der ist ja bestraft worden durch unsere Anzeigen, aber da fand ich, dass er die falsche Adresse ist.
Ja, sicher. Nein, aber was er sagt, ist doch, so ein Reformprozess ist doch ein politischer Prozess. Und ein langwieriger Prozess. Eine humane Psychiatrie ist Einstellungssache. Ob du angstfrei mit schwierigen Menschen umgehen kannst, ob du würdevoll mit ihnen umgehen kannst, ist im Wesentlichen eine Frage der Einstellung. Und eins weiß man doch, Einstellungen ändern sich nur sehr langsam. Und wenn du dann das Ganze skandalisierst, und das musste der Kuhlenkampf, hast du mehr als 50% erstmal Widerstand. Das heißt, du bearbeitest hinterher nur den Widerstand nur noch und kommst nicht mehr voran. Und da war ich hinterher als sein Nachfolger in einer viel besseren Situation. Da konnte man nämlich sagen, so, wir lernen mal vom guten Beispiel.
Ja.
Wir hatten schon was. So, und konnte dann sagen, ich rede jetzt nicht darüber, wie schlimm das in der letzten Ecke ist. So, ich rede jetzt darüber, wie gut das da vorne funktioniert. Und ich guck doch mal hin, ob er das macht. Mhm. Und da hatten wir mit so Sozialpsychiatern wie Veltin eben auch Vorbilder, gemeindepsychiatrische Art, die hervorragend liefen. Das heißt, das waren historisch andere Verhältnisse. Und war da viel für mich viel einfacher als für Kuhlenkampf, der dann noch so eingemauert war in diese kontroversen Debatten.
Ich verstehe das. Ich würde gern auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wie... Was denn? Er sieht das anders, oder wie? Ja, aber ja, das, darauf genau wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Wann haben Sie das denn, wann hast ihr das denn gemerkt, dass die Konfrontation jetzt um die Psychiatrie oder um die psychiatrischen Verhältnisse mit dem SSK ja solche Dimensionen angenommen hat? Das war ja auch wieder nicht ein Ereignis, sondern es waren viele Aktionen, ich weiß das ja. Aber wann gab es das?
Also die Grundhaltung, ich kann das so einfach sagen, war, was der SSK da macht, ist super, weil es den politischen Druck auf Veränderung erhöht. Insofern waren das aus Kuhnkamps Sicht Verbündete. Mhm. Das war natürlich nicht super, wenn sich das für auf ihn persönlich, gegen ihn persönlich richtete. Dann tut das weh. So einfach eigentlich.
Aber da prallen eben diese, ich sag mal so, diese außerparlamentarischen Oppositionen und die Institutionsdurchläufer ja schwer aufeinander. Kann man das sehr verletzend vorstellen.
Ja, sicher.
Für beide Seiten.
Aber im Kern ist das für mich eine Uraltdebatte letztlich. Mhm. Das ist die uralte Debatte auf der linken Seite zwischen Reformern und Revolutionären. Mhm. Ihr wart die Revolutionäre und Kuhnkamp hat gesagt, wir kommen nur weiter mit der Schrittweisen Reform. Ja, so, und da gibt es Spannungen, aber es muss ja nicht heißen, dass man sich persönlich diffamiert.
Mhm. Ja, jetzt
und die Achtung zum Beispiel von Kuhnkamp in Richtung Lothar Gothe war immer gegeben.
Der
hat dich geschätzt.
Ja, ich ihn ja auch. Ich habe auch so einen auf der anderen Seite, dem ich mal über die Front hinweg menschliche Achtung entgegen, weil ich dachte, in gewissem Sinn hätten wir vielleicht an dieselbe Front gehört, weil ich ja durchaus gesehen habe. Die kamen ja vom LVR und aus der Stadtverwaltung und haben sich heimlich nachts bei uns in die Bude, haben sich ausgeheult bei uns. Die kamen, die saßen nachts bei uns. Wir haben doch die meisten Informationen aus dem LVR gekriegt. Die Ärztinnen aus Bonn schicken uns einen Brief. Ohne Absender kommt er an, Saliering, Lothar Gothe. Da sind Kopien drin von ihren Beschwerden über 98 Stürze auf der alten Abteilung. Mit schweren Knochenbrüchen, Oberschenkel, Halsbruch, alles, weil Personal fehlt. Dann gab es nachher, wir haben die alten Station besetzt.
Die haben euch instinktiv als Verbündete gesehen.
Ja, die haben uns klar. Als Verbündete gesehen. Manche haben gedacht, wir hätten eine Stasi hinter uns mit Detektiven und alles. Manchmal haben wir auch einfach, wie bei der Marion Masur, war der Arzt aus der Ambulanz da, als die wiederkamen, nach einer Woche tot im Himmel, haben die gesagt. Und wir wussten von der Christa Wirz, die später Therapeutin war, die hat da als Praktikantin gearbeitet, dass die total hochdosiert war. Wir wussten wir nicht. Dann haben wir behauptet, die ist umgebracht worden. Und ich wurde bestraft, weil die Staatsanwaltschaft ja sagt, hier wird ja keiner umgebracht. Die haben überhaupt nicht ermittelt. Ne? Mhm. Mussten sie nachher zurücknehmen, als die ausgegraben werden mussten.
Nur, es ist ja klar, und das kann man ja auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen sehen, dass so eine Auseinandersetzung, gerade wenn sie schon angespannter ist, was die Kontrahenten angeht, immer von so Leaks lebt. Ne? Also das ist ja, war ja nichts anderes, als das heute auch in vielen Zusammenhängen passiert, dass einfach aus dem System heraus Informationen an externe Kritiker weitergegeben werden. Nur so kann man ja auch verstehen, dass die Leute, die in der Institution sind, das Gefühl haben, sie sind, eigentlich sitzen wir hier an derselben Stelle und wollen dieselbe Veränderung. Nur, wie Sie es vorhin sagten, die einen radikaler und mit weniger Geduld und die anderen mit ein bisschen Strukturverständnis.
Ja, zumal Kuhnkamp ist ja nicht zum Landschaftsverband gegangen, weil er den Landschaftsverband so prima fand oder weil er sich damit identifiziert hat, sondern ist er hingegangen, weil er sagte, das ist die Entscheidungsebene, wenn man was verändern will. Dann muss man da hin.
Aber nirgendwo war doch in der Bundesrepublik in der Zeit die Auseinandersetzung so hart wie hier in diesem konzentrierten Rheinland. Ja, also war vielleicht noch in Berlin, vielleicht.
Die anderen schliefen ja noch. Na ernsthaft, die anderen schliefen doch noch. Außer in Rheinland hat sich doch zu der Zeit gar nichts getan.
Es haben sich ja Beschwerdezentren auch gegründet in München, Berlin. Und die Leute von da...
Die Heidelberger, die waren noch vielleicht ein bisschen früher da mit dem Heidelberger Patientenkontakt.
Aber die Leute aus den Beschwerdezentren, die haben alle das Gefühl gehabt, die Veränderung der Psychiatrie fängt im Rheinland LVR an oder nicht. Ja. Die haben das als die zentrale Kraft gesehen im Rheinland. Deshalb hatte der Kuhnkamp insofern recht, dass man da eine Machtposition bekommen muss. Also die Reform ist eigentlich
eine Reform der rheinischen Psychiatrie, ja, die auf die ganze, ja, Psychiatrie. Ja. Oder ist, siehst du das anders?
Nein, im Gegenteil. Ne? Die, es gab ja so eine junge Garde von jüngeren Sozialpsychiatern. Ne? Die haben ja alle den Kuhlenkampf als Galionsfigur,
ja, ja,
benutzt und wollten ihn ja sogar zum DGPPN-Präsident, mhm, wählen. Das ist dann aus formalen Gründen torpediert worden von den Konservativen, nicht? Aber der war natürlich ein Stück weit auch Sprachrohr für diese jüngere Generation reformbereiter Psychiater. Mhm. Ne, die sich dann da in Lockums bei der berühmten Tagung, mhm, zum Beispiel getroffen haben. Ne? Und mhm, ob das jetzt nur der Manfred Bauer war oder der Nils Parksen oder der, wie es da so alles gab, ne? Heiner Kunze und so weiter. Das, mhm, war ja alles eine Generation dahinter sozusagen, ne? Die, ja, sich, ja, mit ihm verbündeten. Ne?
Aber ist das denn auch ein Grund vielleicht, warum diese Auseinandersetzung, ich spitze das jetzt mal zu, zwischen SSK und LVR, man muss das ja viel differenzierter sehen, aber dass diese Auseinandersetzungen so heftige Formen angenommen hat, ist das ein Grund? Weil, wie du eben sagtest, Lothar, entweder passiert das überhaupt, oder im Rheinland fängt es an, oder es passiert gar nichts. Diese Zuspitzung hat die dazu beigetragen, dass auch die Bandagen ja ziemlich hart wurden.
Das war auch das Feedback von internen Leuten, dass die sagen, im Rheinland entweder kommt es von da oder es wird da erstickt, die Reform oder so. Wir waren ja, später habe ich gedacht, wir sind ja praktisch eine Art interne Beschwerdestelle des LVR.
Ja, klar.
Dann kommen anonym die illegalen Nebeneinkünfte der ganzen Klinikdirektoren. Mhm. Dann wir sind immer wieder zum Spiegel nach Düsseldorf und zum, mhm, Stern, und die haben das dann veröffentlicht. Also wir wurden so eine Art, für die da gelitten haben, es hat ja auch, die vom Personal haben ja auch an den schlechten Bedingungen gelitten. Und da sind bestimmt auch viele psychisch krank geworden, ein paar kenne ich, oder süchtig oder gesoffen oder sowas. Da sind wir in so eine Rolle geraten, sagen wir mal, dass die sich da in dem System ausgesondert und unterdrückt fühlten, dass wir dann auch deren Rächer, sag ich jetzt mal, die uns auch als Rächer benutzt haben. Und daher wussten wir so viel.
Die fanden in ihren Kliniken keine Leute, die ein offenes Ohr für diese Klagen hatten. Weder, ja, den Personalrat, der war zu konservativ, mhm, weder, ja, noch die Klinikleitung oder auch die Leitungsebenen darunter. Die waren meist noch alles alte Anstaltsleute. Und weil sie mit denen nicht sprechen konnten, sind sie nach außen gegangen zu euch. So einfach war das doch. Mhm.
Kann das nur
wenn die da von unten nach oben in der Hierarchie, ja, der einzelnen Klinik da das vernünftige Kommunikation gehabt hätten und gedacht hätten, damit haben wir Erfolg, um Veränderungen durchzusetzen, dann wären die doch nicht zu euch gelaufen.
Ja, sage ich ja. Das ist doch
ein, und das fehlte, und das war doch klar, weil die Strukturen noch so waren, wie sie waren. Und wenn du dann solche Strukturen anfängst aufzubrechen, so wie Kuhlenkampf das gemacht hat, dann ist die erste Phase erstmal Chaos.
Ja, aber dann
ist so, bis du neue Strukturen hast.
Es bleibt aber von heute aus gesehen die Frage, ob diese Strukturen, die wir bekämpft haben, autoritäre Strukturen, ja, die aus den dunkelsten Geschichten unserer Vergangenheit gespeist worden. Der Panzer hat eine Todesanzeige vom LVR gekriegt, die hat der Ernst Klee veröffentlicht. Da kriegst du das Kotzen, sein Herz für die Kranken, dieser Euthanasie-Gutachter, Schreibtischmörder.
Wann war das?
Das war Ende 70er Jahre oder wann?
Ja, ja.
Ist der gestorben. Dann kriegst du aber eine andere Power, wenn du jetzt Opfer siehst. In der Forschung haben die festgestellt, da hat ein Düsseldorfer Gesundheitsarzt, kommt nach Grafenberg, das war ein bisschen vor eurer Zeit, glaube ich, zwei, dann noch zu Panzers Zeit, Grafenberg, auf eine Frauenstation, und dann hat der geschrieben, im Schock geschrieben, das ist ein Gulag. Ja. Die sind im Nachthemd den ganzen Tag auf der Station, verdreckten Stuhl. Die haben eine Dusche zu 30 Frauen. Ne? Ja. Die hat geschrieben, das muss sofort geschlossen werden.
dann, was, dann geht das in Landschaftsverband, dann schreibt der Klauser an den Gesundheitsamtschef von Düsseldorf eine Unverschämtheit, was der sich erlaubt, und er soll den zur Ordnung rufen, statt dahin zu fahren als Hauptverantwortlicher und selbst vor Entsetzen was zu tun. Und wenn ich dann denke, das ist ein Mann, der hat 1938 Rasse und Wehrrecht geschrieben und darin gefordert, dass die guten Ströme des Bluts gefördert werden müssen und die Entarteten ausgesondert, dass dieser Mann immer noch den Begriff Entartete in seinen tieferen Denkschichten hat und dass ihn das deshalb nicht berührt. Wenn der Stockhausen einen Brief schreibt an den Klauser und schreibt über euch Reformer, dass die Anstaltspsychiatrie von Ratten kaputt gemacht wird, die von innen das zerstören und von außen kommen die dann, die ihre Anführer kriechen aus den dreckigen Löchern, und dann gibt es so eine Art Zusammenarbeit zwischen man glaubt, der DGSP oder was er damit gemeint hat, Ratten, das ist ein, so haben die Nazis die Juden karikiert. Da möchte ich nicht viel länger drüber nachdenken. Aber das ist doch die Wut. Also jetzt habe ich zu viel geredet, aber ich wollte nur sagen, daher, ich bin doch ein 68er und wir haben uns mit der Nazi-Vergangenheit. Und das hat doch immer bei uns eine Rolle gespielt. Und das hat ja auch Wut erzeugt, die du teils unberechtigt dann auch gegen den Kopf gekriegt hast.
Ja, aber es ist so, ich verstehe das auch.
Rainer, das ist immer noch nicht erledigt. Das ist immer noch nicht erledigt.
Was?
Diese Geschichte aufzuarbeiten.
Ja, wir sprachen ja gerade drüber, dass der Landschaftsverband ja schon damit sehr beschäftigt ist.
Satz, ja, das Interesse an Geschichte hat insgesamt nachgelassen.
Wenn ich lese, dass der Höcke sagt, diese Inklusion muss beendet werden, weil die Behinderten hindern die normal begabten Deutschen daran, dann erinnert mich das ganz stark an die Nazi-Propaganda über Behinderte, die unnützen Esser.
Ist die Übernahme dieser Propaganda gewesen. Also da kann man brauchen wir, glaube ich, hier wir drei nicht drüber zu zweifeln.
Aber ich will nur sagen, deshalb ist meine Wut nicht historisch, sondern die ist aktuell.
Ich verstehe das.
Das war der erste Teil des Gesprächs. Ein zweiter Teil folgt in 14 Tagen. Es hat meinen Respekt, dass in diesen Zeiten, wo Polarisierung und zum Teil Hass zwischen verschiedenen Positionen herrscht, dass es auch so im Klein-Klein Annäherungen von Menschen gibt, die ehemals ganz unterschiedliche Vorstellungen von einer, in dem Fall jetzt Psychiatriereform hatten. Ein kleiner Beitrag, wie ich finde, zu einer besseren Welt. So Bernd, jetzt geht's los. Ich bin gespannt.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Vor einiger Zeit gab es im Kölner Columba-Museum eine Veranstaltung unter dem Titel Close-up Lontano. Zu Deutsch etwa nah, fern. Bei diesem Event oder man könnte auch sagen bei dieser Performance oder bei diesem Konzert wurden die Zuschauer oder Gäste in kleinen Gruppen von ca. 5 bis 6 Menschen in verschiedene Räume des Hauses geführt, wo sie eine musikalische und optische Darbietung erlebten. Das Columba ist sicherlich eines der schönsten Kölner Museen. Architekt Peter Zumthor erhielt für diesen Bau mehrere Auszeichnungen. Von daher ist es immer interessant, durch dieses Museum zu laufen und sich die Räume anzuschauen, die Blickwinkel, die sich eröffnen. Und das Ganze dann noch begleitet von einer musikalischen Inszenierung ist sicher sehr spannend, dachte ich. Bei Close-up Lontano nun handelte es sich um eine Inszenierung von Manos Tsangaris, für die er auch die Musik geschrieben hatte. Manos Tsangaris, geboren in Düsseldorf, war bis 2025 Professor für Komposition an der Hochschule für Musik in Dresden. Derzeit ist er unter anderem Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Studiert hat er unter anderem Komposition bei Maurizio Kagel und Schlagzeug bei Christoph Kaskel. Bei dem Gang durch das Museum betraten die Zuschauer bzw. Zuhörer oder Gäste 5 Räume mit unterschiedlichen Titeln. Lausch, Lies, Schau, Sei, Sie. Aus diesen Titeln könnte man ableiten, dass es sich um einen kontemplativen, wenn nicht gar meditativen Weg handelt. In jedem Raum erwartet die Gäste ein musikalisches und optisches Ereignis, in das sie durch ihre Anwesenheit eingebunden und so zu Teilnehmern wurden. Ich hatte zu Beginn etwas Schwierigkeiten, meine innere Ruhe zu finden, um mich vollkommen auf die akustischen und optischen Eindrücke einzulassen. Aber nach kurzer Zeit war ich gefangen und fasziniert von den Ereignissen. Man traf in jedem Raum auf Menschen. Manche waren anwesend, andere musizierten oder sangen. Und auf diese Weise konnte man sich sogar möglicherweise selbst auf neue Art begegnen. Ich bedanke mich bei den Aufführenden, Friederike Kühl, Sopran, dem Ensemble Handwerk, Daniel Agi, Flöte, Henny Jung-Jung, Kim, Klarinette, Moritz Koch, Schlagzeug, Ye A Shin, Geige, Thibaut Surugu, Klavier, sowie Matthias Muche, Posaune, Corinna Golomes, Viola, Chloe Abbott, Trompete, Jung Jung Berger, Violoncello. Ich hoffe, ich habe die Namen alle richtig ausgesprochen. Ich bedanke mich außerdem bei Eva-Maria Müller von Little Bit Cologne, die es mir ermöglicht hat, euch die Musik von Manos Tsongaris vorzuspielen. Und natürlich Dank an Manos Tsongaris, der die Musik zur Verfügung gestellt hat. Es handelt sich um einen Live-Mitschnitt der Installation Close Up aus dem Columba Museum in Köln vom Dezember vergangenen Jahres. Daher hat die Aufnahme keine Studioqualität, aber sie ist dennoch sehr gut. Vielleicht nicht jedermanns Sache, auch wegen der Länge, aber wenn man sich darauf einlässt, kann es ein Hochgenuss sein, von der Musik geleitet, die 5 Räume akustisch zu erleben. Die optischen Ereignisse finden dann hoffentlich im Kopf statt. Thank you.
Yeah. Thank you. Gezeichnet. Thank you.
Das war's für heute. Peace. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt zuversichtlich.